Nadine, ich muss dir was gestehen. Mit mir passiert gerade was sehr Ungewöhnliches, was normalerweise eigentlich gar nicht vorkommt. Ich bin voll in Shopping-Laune. Weißt du, wieso?
Ich kann es mir vorstellen, weil ich nehme an, du gehst jetzt nicht nach Douglas und holst dir das nächstbeste Parfüm, weil du das so gut findest, sondern es hat bestimmt was mit Fußball zu tun.
Das hat natürlich was mit Fußball zu tun. Ich muss vorausschicken, wenn ich eins hasse wie die Pest, ist Klamotten kaufen. Ich würde jetzt eine Ausnahme machen, weil ich finde unser neues Heimtrikot mega geil. Als ich das gesehen habe, diese Woche wurde es ja, wie sagt man, released oder so oder vorgezeigt, ne, habe ich echt gedacht, boah, ich bin wieder jung, ey. Ich bin wieder 22, 23, weil das Ding sieht nicht nur zufällig, ist natürlich absichtlich so aus wie das legendäre Raktiv-Trikot aus der Saison 92, 93. Also Königsblau natürlich, mit aber anderen Blautönen noch auf der Brust. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Klötzchen-Grafik. Kein vermaledeiter Polokragen, die ich ganz uselig finde. Und natürlich steht leider nicht Raktiv drauf, sondern San Minimil, aber manche Sachen kannst du nicht ändern, ne? Aber das Ding finde ich mega, mega gut. Nur, dass halt jetzt Kenan Karaman damit rumläuft und nicht Ingo Anderbrügge oder Mike Büskens oder so. Aber das Trikot ist legendär. Was ist mit deiner Shopping-Laune? Ich sehe dich ja wieder im rot-weißen Zwirn da vor deiner Kamera sitzen. Was machen eure Trikots? Hast du auch Lust, dir was Neues zu gönnen?
Ich habe prinzipiell immer Lust, mir was Neues zu gönnen. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt, glaube ich, schon seit 3 Saisons mir kein neues Trikot mehr geholt. Und ich werde es wahrscheinlich auch die Saison erstmal nicht machen, weil ich muss sagen, ich meine, die Trikots kosten 85 Euro und euers wahrscheinlich auch 85 Euro.
Ja.
Dann mit Flock bist du dann nochmal ein Zehner mehr los. Dann geht es schon an die 100 Euro. Und ja, ich finde unser Trikot nicht schlecht, aber ich teile nicht deine Begeisterung. Also für das Rot-Weiß-Essen-Trikot, für Schalke-Trikot teile ich ja eh keine Begeisterung. Ich weiß, dass es viele richtig gut finden, weil es hat einen Block rot, also einen sehr dicken roten Streifen, dann weiß und hinten komplett auch weiß und dann steht da RWE in ganz viel unterschiedlicher Graffiti-Schrift. Naja. Also ist Geschmackssache, da ich muss gestehen, ich fand das letzte Trikot besser. Das war all red, also komplett rot, nur ein bisschen weiße Schrift drauf. Fand ich besser, da waren so ein paar Designelemente. Ist gerade runtergesetzt, ich habe im Shop geguckt. Also vielleicht greife ich zu, aber ich würde eher das Trikot aus der letzten Saison nehmen.
Okay. Aber ich meine, jetzt kann man machst du ja selber über euer Trikot urteilen, wie man will. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich, ne, streiten oder auch nicht. Ich finde, nicht streiten lässt sich über die Feststellung. Für mich ist es eine Tatsache, dass das hässlichste Trikot ever das der Fehlfarbenen in der Nähe von Lüdenscheid ist. Damit sind die ja bei diesem Kirmespokal, auch genannt, wie hieß es, FIFA Club WM, rumgezogen. Nadine, wir haben letztens schon drüber gesprochen, aber das ist für mich, also das ist Trikot straight aus der Hölle, oder? Das ist Geschmacklosigkeit.
Ja, ich kenne auch niemanden, der das hübsch findet. Wir haben ja schon verschiedene Assoziationen auch gehabt. Frikadellen, Köttbullar, du hattest auch noch eine andere
Grillkohle.
Assoziation. Genau, die Grillkohle. Ich meine, die ist uns im Pott ja nicht fremd, ein paar Frikadellen grillen oder so, ne? Aber ich finde, auf dem Trikot hat das Design nicht zu suchen. Also das ist wirklich verdammt hässlich, ja.
Fürchterlich. So, jetzt haben wir genug über Stoff geredet, Nadine, glaube ich, oder? Lass uns mal über wichtige Dinge reden, sprich über Fußball, und wir fangen einfach mal an.
Ruhrpott Rivalen, der Fan-Podcast über den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen.
So, also eine Woche noch, eine Woche noch, ne? Dann geht's los für uns. Wie auch für euch, ich bin heiß wie Frittenfett. Wie geht's dir?
Ja, ich hab Bock. Also ich hab echt Bock. Du sagst eine Woche noch, genau. Wir nehmen jetzt Freitag, am frühen Nachmittag nehmen wir diese Folge auf. Ja, es ist tatsächlich noch ziemlich genau eine Woche und fast dann bin ich, ja, ich würde sagen, nächste Woche Freitag um 3 bin ich noch nicht unterwegs zum Stadion, aber fast. So gegen 4 oder so zuerst zum ersten Heimspiel. Ja, juckt's ja schon in den Fingern und in den Füßen. Da will man einen Stauder. Und will am Stadion sein. Und ja, ey, ich hab Bock. Hafenstraße ist ausverkauft. Anscheinend haben alle Bock. Und die Euphorie könnte bei uns im Moment fast nicht größer sein, was ich einerseits geil finde, andererseits habe ich ein bisschen Angst.
Ja.
Aber also bei uns ist krass, wie die Euphorie gerade ist und die neue Saison und das Spiel in Schottland war ja auch geil und die ganzen Testspiele haben Bock gemacht und die Transfers. Meine Güte, also im Moment ist der rot-weiße Himmel fast schon rosarot.
Ja. Du hast recht, mit der Euphorie ist immer so eine Sache, ne? Weil wir reden über Fußball, ne? Und also wir wissen alle, wenn du auf Wolke 7 schwebst, ist die Fallhöhe echt brutal, ja. Und es wäre nicht Schalke und es wäre nicht Essen, wenn die große Gefahr nicht drohen könnte, ne, dass wir ganz schnell beide wieder ein fürchterliches Erwachen haben. Es ist ja nicht so, als hätten wir das noch nie erlebt, ne? Nadine, wir haben vorher uns überlegt, was wir machen wollen. In dieser und, Spoiler, Spoiler, in der nächsten Folge, die in wenigen Tagen, wenn wir es hinkriegen, was wir werden, schon rauskommen wird. Was wir machen wollen, ist, wir reden darüber, was die neue Saison denn bringt für die Schalker wie auch für die Essener. Und, finde ich sehr ritterlich, Nadine, von dir, du hast quasi uns, sprich Schalke, den Vortritt gelassen. Und wir reden heute darüber, was vom S04, dem Königsblauen, dem geilsten Club der Welt, in der kommenden Saison, die in wenigen Tagen beginnt, zu erwarten sein wird.
Tja. Genau, das wollen wir machen. Und wir haben gesagt, wir trennen das am besten. Also ich hoffe nicht, dass alle Rot-Weißen, die jetzt zuhören, direkt jetzt ausmachen, weil es heute hauptsächlich um Schalke geht. Ey, vielleicht ist es auch ganz gut, hört euch das an, dann erfahrt ihr mehr über den kommenden Absteiger der zweiten Liga. Also hört einfach mal rein. Ich fand es zumindest auch interessant. Ich musste mich ja dann zwangsläufig ein bisschen mit Schalke beschäftigen, wie so die Vorbereitung war und wie die neue Saison sein könnte, ob der Trainer bis Weihnachten noch da ist oder so. Das weiß man ja bei Schalke auch nicht, ob der eine ganze Saison durchhält. Aber ich glaube, es wird ganz gut. Und du hast natürlich noch viel bessere Einblicke, wie die neue Saison laufen könnte. Es ist ja alles irgendwie ein Blick in die Glaskugel. Aber ja, das macht ja auch Spaß, würde ich sagen, die neue Saison aus der jetzigen Sicht zu tippen, zu gucken, wo es denn hingehen könnte. Und ja.
Also ich muss sagen, wir hatten ein 1A-Trainingslager. Wir haben einen neuen Trainer, bei dem am Anfang, wir sprachen ja schon mal drüber, keiner kannte, wer das denn ist und aus welchem Loch der gekrochen kam. Aber nach einer, wie ich finde, sehr soliden Vorbereitung sind jetzt alle vielleicht nicht ganz so euphorisch wie an der Hafenstraße. Aber so diese gruselige Stimmung der letzten Saison, der Endphase der letzten Saison, ist gewichen mal wieder einer, sagen wir mal, Aufbruchstimmung, die und da bin ich eigentlich guter Hoffnung, von etwas längerer Dauer diesmal sein könnte, also in den vergangenen Jahren, weil im Prinzip ist das ja quasi, also täglich grüßt das Murmeltier, ne? Wir hatten auch in den vergangenen Jahren echt immer eine ziemlich gute Vorbereitung, wenn ich mich recht erinnere. Die Testspielergebnisse waren meist okay. Die Trainingsleistungen, was man lesen konnte in den immer österreichischen Sommertrainingslagern, die waren prima. Die Neuverpflichtungen hatten Mut gemacht. Es gab neu installiertes Personal auch bei den Funktionären und du dachtest, boah, jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden, ne? Weil schlimmer geht ja nicht, aber dann ja, wurdest du eines Besseren belehrt, weil das ist ja Schalke und man hat sich in jeder Saison quasi immer wieder tiefer in den Morast hineingebohrt, ne? Aber ich muss sagen, also wenn du mich nach meiner Grundstimmung fragst, jetzt eine knappe Woche oder eine Woche vor Auftakt, ich bin positiv gespannt und hoffe, nicht wieder enttäuscht zu werden.
Okay, das ist ja schon mal was. Also die positiv gespannte Stimmung hat sich auch aufgebaut über die Sommerpause. Wir haben ja 2, 3 Folgen gemacht auch und da hat man an deiner Stimmung schon gemerkt, am Anfang war es wirklich noch ganz schlimm und dann wurde es besser. Je länger die vergangene Saison zurücklag, desto besser wurde auch deine Stimmung. Und ja, ich meine, es ist, glaube ich, völlig normal, egal, wenn man Fußballfan ist, egal von welchem Verein, egal wie die letzte Saison gelaufen ist, dann möchte man immer wieder zur neuen Saison, glaube ich. Also.
Ja, absolut. Also die Testspiele, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die wir gemacht haben, die waren wirklich okay. Gerade die letzten, das waren Gegner, die für uns, also eigentlich war das so ein Regal über uns selber, finde ich, mit St. Gallen, schweizerischer Erstligist, mit Athen, die jetzt in ein paar Tagen gegen die Rangers aus Glasgow, glaube ich, um die Quali für die Champions League spielen. Und jetzt zuletzt gegen Twente. Am morgigen Samstag ist ja der große Schalke-Tag. Da spielen wir zu Hause gegen Sevilla. da kenne ich das Ergebnis natürlich noch nicht, weil ich habe ja keine Glaskugel, aber alles andere haben wir nicht verloren, beziehungsweise unentschieden gespielt und dabei kein einziges Tor kassiert. So, und wer weiß, dass wir in der vergangenen Saison über 60 Buden gefressen haben, der kann so meine positive Überraschung so in puncto Abwehrstabilität ziemlich gut nachvollziehen, finde ich, ne? Und wir haben ein völlig neues System. Wir spielen hinten mit Dreierkette und das Personal ist zu 100% ausgetauscht. Also Rückkehrer Timo Becker, dann Katic, der mit dem Trainer aus England kam, und links hinten in der Vorbereitung zumindest Mertcan Ayhan, der Bruder von Kaan Ayhan. Über die beiden Brüder haben wir hier in einer der letzten Folgen ja auch schon gesprochen. Das sah gut aus, das sah eingespielt aus, das sah wirklich stabil aus gegen offensiv starke Gegner, die zum Teil sogar schon ein bisschen weiter in der Vorbereitung waren als wir. Das ist das Positive. Das nicht ganz so Positive ist, dass wir in den erwähnten Testspielen eben auch nur ein Tor geschossen haben gegen St. Gallen.
Ich wollte es gerade sagen. Ja, also wenn ich so die Ergebnisse gesehen habe, dann ja, natürlich Stabilität hinten, aber ja, genau. Ich habe irgendwie nie viele Tore dann von Schalke gelesen.
Absolut, das muss einfach besser werden. Gut, jetzt das Spiel gegen Twente Enschede, ich war im Stadion, ey, das war, Parkstadion kennst du ja, ne? Da gibt es genauso viel Schatten wie auf der Autobahnbaustelle, nämlich gar keinen. Es war monsterheiß. Und dass man da dieses Muslitsche System des permanenten Powerpressings in dieser Phase der Vorbereitung vielleicht nicht unbedingt an den Tag legen will, das kann ich nachvollziehen. Und das war ein Sommerkick. Es gab so ein paar ganz vernünftige Ansätze, aber ein Tor haben wir nicht zustande bekommen. Gut, ein bisschen Wasser gehört in den Wein an dem Punkt, weil wenn man sich vor Augen führt, dass Musa Silla, also unser etatmäßiger Knipser neben Kenan Karaman, der ein bisschen dahinter spielt, dass wenn man sich vor Augen führt, dass der noch abgegeben werden könnte, schrägstrich vielleicht sogar muss, weil wir die Kohle brauchen, wir haben auch drüber gesprochen, weil wir da sonst einem Punktabzug in der nächsten Saison vielleicht ins Auge blicken könnten. Und wenn wir dann noch gucken, wer dann noch da ist da vorne in der Offensive, dann wird es schon dünn. Also ich glaube, da muss noch was passieren. Es kann, auch das haben wir schon thematisiert, erst was passieren, wenn Spieler aus unserem XXL-Kader dann weg sind oder von der Payroll weg sind. Aber die große Frage ist halt, wenn du Transfererlöse brauchst, weil du das Geld brauchst, es also folgerichtig nicht ausgeben kannst, ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass du da am Ende, wenn du jemanden neu dazugeholt hast, stärker dastehst als zuvor. Da gehört schon echt ein Diamantenauge und auch viel Glück dazu, ne? Und auf das haben wir zuletzt auch immer gehofft, wurden enttäuscht, muss man mal gucken. Also es ist hoffnungsfroh, aber es gibt durchaus noch ein paar Wolken am blau-weißen Himmel.
Wie realistisch ist denn, dass Schalke da noch einen Punkt abgezogen bekommt, wenn die Finanzen nicht besser werden? Also ist das tatsächlich realistisch?
Ja, das ist sogar, also die Gefahr ist jedes Jahr sehr groß. Die wird ja dann nicht für die jetzt startende Saison was abgezogen, sondern dann für die jeweils darauf folgende. Und das Problem ist halt, dass wir ungefähr 100 Millionen negatives Eigenkapital haben. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, Nadine. Und du musst in der zweiten Liga dieses negative Eigenkapital pro Saison um 5% verbessern. Also du musst 5 Millionen Euro Gewinn machen. Mit den Einnahmen in der zweiten Liga, insbesondere durch Fernseh und auch Merchandising, ist das nicht zu machen. Also geht es bei uns nur über Spielerverkäufe. Deswegen ist klar, dass entweder Musa Silla oder Taylan Bulut, rechts hinten, Eigengewächs, 20 Jahre noch abgegeben werden müssen. Hoffentlich nicht beide, aber einer von beiden auf absolut jeden Fall. Weil auch andere Einnahmequellen, die wir in der vergangenen Saison hatten, die uns echt den Arsch gerettet haben, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass hier Schachtar Donezk seine Champions-League-Spiele bei uns ausgetragen hat und wir dafür kolportierte 2 Millionen Euro kassiert haben, die sind weggebrochen. Die spielen jetzt in Polen, was ja irgendwie auch aus deren Sicht, glaube ich, mehr Sinn macht. Ne? Da sind viele Ukrainer derzeit in Polen. Aber die Kohle ist für uns halt futsch. Das hat die Situation nicht verbessert. Und deswegen ist, das ist kein Horrorszenario, das man irgendwie an die Wand malt, sondern das ist ein echtes Damoklesschwert, das tatsächlich über dem Kopf schwebt.
Das sind ja, also trotz der Euphorie sind das natürlich dann nicht so schöne Aussichten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Sturm schwach besetzt ist und dann noch der potenziell beste Stürmer abgegeben werden könnte oder müsste sogar. Dann kommt es natürlich auch wieder, ich fühle mich auch schon, als hätten wir die Leier schon tausendmal erzählt, dann kommt es natürlich wieder auf die jungen Männer an, die eingewechselt, du hast es schon gesagt, ne, die Jungs aus dem Pott, die, keine Ahnung, U19 oder was bei Schalke spielen, ja, und dann hochgezogen werden können. Keine Ahnung, ne, auf denen lastet natürlich dann schon auch einiges an Druck. Also.
Absolut. Also Offensive ist ein echtes Problem, weil wenn du dir anguckst, wenn mal angenommen Süller gehen sollte, wer dahinter ist, da ist Pape Mesa Bar. Naja, ist kein echter Ersatz, ist auch kein Spieler, der in das Muslitsche System passt. Wer ganz im Gegensatz dazu perfekt reinpassen würde, ist Emil Højlund. Das Problem bei ihm ist aber halt, dass der Körper nicht mitspielt. Der hat im Prinzip größte Teile der vergangenen Saison immer wieder verpasst durch langwierige Verletzungen. Dann hat man ihn im Trainingslager langsam rangeführt. Dann hat er im Trainingslager wieder Pech gehabt. Und zwar ist er im Luftduell, im Training mit irgendjemandem zusammengerasselt. Und seither hat er noch keine einzige Minute spielen können. Also mit Vorsichtsmaßnahmen wird er jetzt gerade wieder rangeführt ans Training. Also Vorbereitung im Prinzip wieder verpasst. Du hast gerade die U19-Jungs angesprochen. Da haben wir mit Shibara einen, der in der vergangenen Saison sogar schon gespielt hat, in der Vorrunde. Was war? Kreuzbandriss. Der trainiert immer noch individuell. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Also da ist wirklich, das ist ganz schön eng, was die personelle Besetzung da vorne anbelangt. Und da wird sich sicherlich noch was tun. Aber wie gesagt, ob du dann qualitativ am Ende besser dastehst, ist halt eine große Frage.
Ja, das ist halt das Problem, wenn man eigentlich kein Geld ausgeben kann. Also ne, du verkaufst die Spieler, um mehr Geld zu haben. Woher soll die Kohle dann kommen, wenn dann nicht ein edler, keine Ahnung, Spender auf dem weißen Pferd ankommt und den Geldkoffer vor der Arena abstellt, dann ist da halt nicht so viel.
Ja, okay. Ja, du trittst im Prinzip auf der Stelle. Ne? Also du kannst das nachhaltig nur verändern, also das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben, wenn du aufsteigst. Aber wie willst du aufsteigen, wenn du die Mannschaft halt nicht entsprechend verstärken kannst, sondern ganz im Gegenteil eigentlich sogar gezwungen bist, Leistungsträger jedes Jahr abzugeben. Ne? Und also aufsteigen, wir sind letztes Jahr fast abgestiegen. Hätten wir die Tore von Musa Sylla nicht gehabt, dann wären wir abgestiegen. Das ist einfach Fakt. Deswegen, also klar, ist jetzt bei uns so eine gewisse Aufbruchstimmung, aber wie gerade gesagt, die gab es eigentlich jedes Jahr und es wurde jedes Jahr schlechter. So, und wenn wir, will ich jetzt nichts an die Wand malen, aber wenn das sehr ambitionierte System von Muslic vielleicht nicht von Anfang an greift, ja, in den Testspielen sah es echt vernünftig aus, gerade gegen den Ball, aber die Auftaktgegner sind schwer und wenn wir da einen Fehlstart hinlegen, also da brennt dann schon im, keine Ahnung, vielleicht schon im September der Baum.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wie so euer Auftaktprogramm aussieht. Ihr habt, gegen wen spielt ihr ganz am Anfang? Gegen Hertha?
Kann das sein? Wir spielen zu Hause gegen Hertha am Freitag, genau. Dann geht's nach Kaiserslautern. Ich glaube, dann kommt Bochum und die nächsten Gegner sind noch Dresden und Kiel. Das ist schon
hartes Programm.
Ja, wirklich, wirklich. Und also, ich meine, danach geht's einfach so weiter. Es ist, weil, wie gesagt, wir wären fast abgestiegen. Es gibt kein Spiel, dass wir allein wegen unseres Namens gewinnen, gibt es in der Liga, glaube ich, sowieso nicht. Ich bin, ich sage es zum dritten Mal, glaube ich, positiv gespannt, aber ich bin auch angespannt, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt trotzdem was diese Aufbruchstimmung, von der ich gerade sprach, nochmal verstärkt. Und das liegt daran, du hattest gerade das Stichwort U19 genannt, ne? Was wahnsinnig viel Mut macht, ist, dass die Knappenschmiede nach wie vor also Talente ausspuckt wie eine Fabrik irgendwelche Schrauben oder so, finde ich. Nicht mehr oder derzeit nicht auf dem Niveau von vor 15 Jahren oder so, aber doch noch gut genug, dass die Jungs, die da hochrücken, sowas mittelfristig vielleicht bilden können wie eine Knappenschmiede-Achse in der ersten Mannschaft. Weil, wenn ich ganz kurz aufzählen darf, Taylan Bulut musst du ja auch noch dazu zählen, ob er jetzt bleibt, ist eine andere Frage, aber du hast Max Krüger als Sechser im Mittelfeld. Der hat ja letzte Saison schon eine ordentliche Rolle gespielt, ist dann jetzt auch in den Mannschaftsrat bestimmt worden von Muslic. Du hast Vitali Becker, der spielt, ist linker Schienenspieler im Prinzip, hat dem ungleich erfahrenen Anton Donkor in der Vorbereitung echt den Rang abgelaufen. Der Vitali Becker hatte in der vergangenen Saison, wo er eigentlich in der U23 hätte spielen sollen, auch Verletzungsprobleme, kam eigentlich gar nicht so aus dem Quark, erst gegen Ende. Und war dann richtig, richtig stark und hat sich da jetzt wohl festgespielt. Dann hat mit dem Freund schon angesprochen, Mertcan Ayhan, der 18 Jahre alt ist und der jetzt vor einer Woche seinen ersten Profivertrag bei uns unterschrieben hat, ohne Ausstiegsklausel, also echt ein Master-Move von Baumann, finde ich. Da jemand angedockt, der in den ersten Testspielen schon so ausgesehen hat, als würde er das schon seit 20 Jahren machen. Ganz ruhig am Ball, Kopf oben und so. Wirklich, wirklich richtig gut. Also junge Jungs, die auch noch so gut wie alle mindestens eine Ruhrpott, wenn nicht eine Gelsenkirchener Vergangenheit bzw. Ursprung haben. Ayhan ist gebürtiger Gelsenkirchener. Der Max Grüger ist gebürtiger Gelsenkirchener. Vitali Becker kommt aus Bottrop, das ist ja quasi Fahrradweite. Ne? Und Timo Becker, der zurückgekommen ist von Kiel, kommt meines Wissens aus Herne. Also das junge Jungs mit Stallgeruch, also mit Ruhrpott-Herkunft, das sind für mich dann, glaube ich, so potenzielle Identifikationsfiguren. Und die brauchst du ja. Die brauchst du bei jedem Verein, finde ich. Die brauchst du erst recht auf Schalke. Und eins noch, wenn der älteste, weißt du, wer der älteste Spieler bei uns im Kader ist? Was würdest du tippen?
Der älteste Spieler, also ich weiß, dass der Timo Becker ist der schon recht alt, wahrscheinlich, ne, wenn der jetzt wiedergekommen ist. Und ja, wir haben ja den schönen Torhüter.
Ja, genau, der ist ja auch noch Timo Becker. Timo Becker ist 28.
Ah, okay.
Und du hast recht, Loris Karius ist der älteste Spieler mit 32 Jahren. Also ist jetzt auch kein Manuel Neuer mit 39 oder so, der da schon einen Gehstock braucht, so rein des Alters wegen. Also wenn der Torwart mit 32 der Senior des Teams ist, finde ich, dann kann man von einer jungen Mannschaft sprechen. Ne? Und das macht mich nochmal hoffnungsfroh. Aber wie gesagt, angespannt mich trotzdem.
Ja, ich finde, das macht einen natürlich dann hoffnungsfroh. Und fürs Gemüt der Fans ist es natürlich auch geil, wenn man da ja Jungs hat, die aus dem Pott kommen und die sich mit dem Verein identifizieren. Aber es bringt natürlich auch ein Stück weit, wie du auch gesagt hast, Ungewissheit einfach hervor, ne? Weil du nie weißt, wie die dann auch über so eine gesamte Saison einfach performen. Und es geht ja, so eine Saison ist ja auch lang. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie ja auch dem Muslic das gelingt, da eine gute Mannschaft zu formen. Ich meine, er weiß ja auch, dass da an vor allen Dingen dann, keine Ahnung, offensiv noch einige Lücken zu füllen sind oder man kann sie nicht füllen. Das heißt, man muss damit irgendwie dann in die Saison erstmal gehen, vielleicht zur Winterpause, keine Ahnung, dann nochmal was nachfassen. Aber ja, also ich finde, wenn ich das so höre, ist es bei euch deutlich ungewisser als bei uns. Also schon mal so einen kleinen Vorgriff. Also da finde ich es noch, bei euch finde ich ein bisschen wild, ja, was so passieren genau. Kann. Es kann alles passieren. Das ist, ja, das finde ich so krass.
Genau, also im Moment ist die Stimmung so wie so ein ruhiger See bei Windstille, weißt du, ganz, ganz flache Oberfläche. Und am Freitag schmeißt da einer einen Stein rein. So. Und die Wellen, die dann ausgelöst werden, das ist wieder in beide Richtungen möglich. Entweder, wenn wir Hertha da 3-0 wegputzen, ist sofort die Mega-Euphorie da, der S04 ist wieder da und wir steigen jetzt auf. Ne? So wie vor einem Jahr, weißt du noch?
Ja,
nach dem ersten
ich
Spiel
weiß noch.
War,
ja.
Wir steigen auf und ihr steigt ab. Wir haben Braunschweig 5-1 geputzt, ihr hattet verloren.
Mhm. Ja.
Es kam ein bisschen
wie immer zum Auftakt haben wir verloren.
Ja. Ja, es kam ein bisschen anders. Ne?
Ja.
Und wenn Hertha uns da 4-1 herspielt, was, man erinnere sich an letzte Saison, durchaus im Bereich des Möglichen sein wird. Ne? Fabian Rehse macht da 3 Hütten oder so. Dann geht schon wieder die Welt unter. Und dann wird zu beobachten sein, wie Muslic dann damit umgeht. Ne? Und wenn dann vielleicht direkt Druck auf dem Kessel ist, ist das für so 18-, 19-, 20-jährige Rookies ja auch nicht so wirklich hilfreich. Boah, also, ne? Wundertüte. Keine Ahnung. Aber wir wollen ja nicht nur über uns reden, auch wenn es natürlich nichts Geileres gibt, als über den geilsten Club der Welt zu reden. Du hast gerade schon so ein bisschen den Vergleich angestellt. Ne? So, wie ist denn jetzt so deine Gemütslage über den Kader und alle Details? Wollen wir ja in der nächsten Folge in ein paar Tagen reden. Aber wenn man jetzt so meine positive Gespanntheit nimmt, wie würdest du deinen Seelenzustand bezüglich RWE beschreiben?
Ich muss gestehen, ja, jetzt sage ich was ganz Wildes. Ich habe gestern gewettet. Ich habe gestern Abend, saßen wir in gemütlicher Runde mit ein paar Freunden zusammen und ich habe gewettet. Ich habe um einen Kasten Bier gewettet mit einem RWO-Fan, muss man sagen. Ich habe gewettet, dass Essen aufsteigt. Also, ich setze einen Kasten Bier.
Da war der Abend aber schon spät. Wirklich?
Nein. Ja. Ich habe einen Kasten Bier gesetzt, dass Essen aufsteigt. Das ist meine Gemütslage. Ich wollte mich davon nicht anstecken lassen, aber verdammt nochmal. Ja, ich glaube, wir schaffen es unter die Essen 3. Wild. Also damit hättest du jetzt nicht gerechnet, ne?
Ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Ich hatte dich bislang immer als sehr Realist. Du warst doch immer die mahnende Stimme, die gesagt hat, boah, Fallhöhe und ne? Erstmal gucken und jetzt Aufstieg.
Ich habe den Fußballgott angerufen und ich weiß nicht, es geht nicht nur mir so, glaube ich, aber viele haben das Gefühl, wenn man sich mit denen unterhält, dass wir letzte Saison waren in der zweiten Hälfte Anlauf genommen haben und dass es dieses Jahr echt was werden wird. Ja, und das schon mal vielleicht als Ausblick zur nächsten Folge. Aber was ich noch gemacht habe, ich musste mich ja auch auf diese Folge vorbereiten. Du hast schon super viel jetzt erzählt. Und ich habe mal hier ein schlaues Helferlein des Namens ChatGPT gefragt. Und ich kann sagen, also als hättest du geantwortet. Der hat nämlich auch so ein paar Sachen gesagt. Der hat aber noch gesagt, was du jetzt noch nicht gesagt hattest, dass der Pape Bar geht.
Nach England geht, zu Queen's Park, glaube ich. Angeblich für 500.000, meine ich, gehört zu haben. Zumindest hat Sky das gestern vermeldet. Also der große Schlamann, der immer nah dran ist, übrigens auch gebürtiger oder waschechter Gelsenkirchener. Ehrlich gesagt, ich weine dem keine Träne hinterher. Der hatte zwei gute Szenen. Eine davon war für uns wahnsinnig wichtig. Das war nämlich eine Szene beim Heimspiel gegen Münster. Als er da einmal steil geschickt wurde und nach innen kurfte und direkt abschloss, das war das siegbringende Tor. Ansonsten hat er da nie großartig Bindung zur Mannschaft gefunden, also auf dem Spielfeld meine ich natürlich nur. Und wie vorhin schon gesagt, der passt nicht ins System, macht aber, glaube ich, ein bisschen Gehalt frei und 500.000 Euro sind 500.000 Euro. Also das ist für uns jetzt... Also eine Heidenkohle, glaube ich. Und wenn man da, wenn man diese Kohle vielleicht nehmen kann und die in ein Leihgeschäft für einen Stürmer, der einen hoffentlich ein bisschen besser macht, investiert, dann sind wir vielleicht etwas stärker als mit Pape Mesa Bar. Also ich fände das eigentlich eine gute Nachricht.
Okay, und dann, ich habe nämlich gefragt, wer wird Torschützenkönig für Schalke? Und dann hat ChatGPT natürlich gesagt, ja gut, über den Herrn hast du schon viel gesprochen. Mustas Hüller wird dann Torschützenkönig, wenn er bleibt. 14 Tore hält ChatGPT dafür realistisch. Und an zweiter Stelle würde dann Kenan Karaman folgen mit 8 bis 10 Treffern. Was ja auch nicht ganz gegen deine Erwartungen sprechen würde, dass ja der Karaman auch vorne eine vernünftige Rolle spielen könnte.
Ja, der ist noch verletzt. Der hat sich ja im Auftakttraining, wir sprachen drüber, da am Meniskus verletzt, ist operiert worden. Es war aber zum Glück bei weitem nicht so schlimm, wie man ursprünglich dachte. Macht lange schon Lauftraining. Ich glaube, dass da sicherlich so bald der Ball dazukommt und er dann sukzessive da ins Mannschaftstraining wieder einsteigt. Das heißt, dass Hertha zu früh käme. Das glaube ich auch, weil der soll sich ja dann nicht direkt wieder verletzen. Aber vielleicht sogar Lautern realistisch sei, also das zweite Spiel. Angenommen, was ich nicht glaube, dass Hüller bleibt und Karaman sowieso, dass das die beiden etatmäßigen Torschützen wären, die zu erwarten sind, sehe ich auch so. Meine Hoffnung ist, dass wir am Ende der Saison sagen, dass Emil Højlund da den Durchbruch geschafft hat. Der bringt, glaube ich, alles mit, was man mitbringen kann, so als Stürmer. Der hat einen mega Körper. Der ist kopfballstark, der kann einen Ball festmachen. Das ist ja eine mega Fußballerfamilie. Ne? Der Bruder spielt bei Manchester United und der andere Bruder bei Eintracht Frankfurt. Also ich würde mir wünschen, dass der es packt, dass er gesund bleibt, weil dann ist das ein im System Muslic idealer Zielspieler. Und wir haben noch einen in der Hinterhand, dem das neue System auch so ein bisschen besser zu Pass kommt als das frühere Peter Remmert. Der kam letztes Jahr aus der A-Jugend von Osnabrück, Hat auch in der U23, für die er eigentlich auch eingeplant war, nicht so wirklich performt und saß häufig auf der Bank. Der hat aber jetzt in der Vorbereitung echt auf sich aufmerksam gemacht. Spielte meistens in der B11. Also Schalke hat in der Vorbereitung häufiger so Doppeltests gemacht. So entweder am gleichen Tag sogar zwei Spiele oder die vergangene Woche Samstag gegen Twente, das erwähnte Spiel, und Sonntag in Aalen in Westfalen, wo dann die B-Mannschaft gespielt hat. Da war Remmer dabei, aber da sah der echt ganz ordentlich aus. Und ich glaube, dass vielleicht dann aus der Not geboren, Süler verkauft, Heul und nicht fit, kriegt auch Remmert mal ein paar Spielminuten und ich würde ihm wünschen, dass er dann nachhaltig auf sich aufmerksam machen kann.
Und dann habe ich noch gefragt, wer denn Spieler der Saison werden könnte, also wer den Unterschied machen könnte für Schalke. Und da hat ChatGPT mir zwei Namen genannt, auch über die haben wir schon gesprochen, oder du hast über die Namen gesprochen, Timo Becker und Nikola Katic. Könnten wohl Spieler der Saison werden und sind ja tatsächlich beide defensiv ausgerichtete Spieler und dann auch dafür verantwortlich, dass der schöne Karius nicht so viel Tore auch zu halten hat oder Bälle zu halten hat.
Ja, ich hoffe. Also du hast recht, das sind Innenverteidiger, beide. Die kennen sich natürlich erst jetzt seit Beginn der Vorbereitung, aber wirken schon wirklich, wirklich eingespielt, verstehen sich gut, liegen auch auf einem Zimmer im Trainingslager, wie jetzt auch vor den Spielen. Ich hoffe, dass die notwendige Stabilität, nach der sieht es ja jetzt aus, da in die Abwehr reinbringen, dass sie dann gleich zum Spieler der Saison gekürt werden könnten. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also Timo Becker, klar, ne? Also Schalke-Fan, ist ja bekannt. Ich hoffe, dass das einer ist, der ein bisschen weiter vorne spielt. Ich hoffe, wie gesagt, also wenn es nach mir ginge, wäre es hoffentlich Højlund. Wem ich es auch zutrauen könnte, ist El Faouzi. Das ist ein Sechser. Ich glaube, wir haben schon mal über ihn gesprochen, kam aus Aachen. Den habe ich jetzt einmal, also wirklich vor Ort live gesehen, bei diesem erwähnten Hitzekick. Ich hatte mir eigentlich fast ein bisschen mehr versprochen, aber also selbst bei dem Hitzekick ist der gelaufen wie der Duracell-Häschen. Also das ist schon auffällig, wie viel Meter der macht. Der kann aber auch mit dem Ball was anfangen. Also nicht nur weggrätschen, sondern auch verarbeiten und seine Mitspieler einsetzen. Dem würde ich durchaus zutrauen, dass der positiv auf sich aufmerksam macht.
Ich würde sagen, wir haben über viele Spieler jetzt schon gesprochen, aber es kommt natürlich auch immer auf die Konkurrenten an. Die Konkurrenz ist stark in diesem Jahr. Ich meine, wir haben gerade schon über ein paar Namen gesprochen.
Also du hast recht, das ist eine enge Liga. Jetzt sind ja große Namen so wie HSV und Köln raus. Auch wenn es mich schmerzt irgendwie, weil ich die nennen sich zwar selber nicht mehr Big City Club, aber das Label kriegen die nie wieder weg. Ich glaube, dass die Hertha da vorne eine gute Rolle spielen wird. Ich traue Kaiserslautern total viel zu. Die haben zwar Ache verloren, aber sich trotzdem gut verstärkt vorne wieder. Hannover halte ich für stark und ich glaube auch, dass Düsseldorf was reißen wird können. Ich hoffe, dass es so, wie es ja meistens ist, eine Überraschungsmannschaft gibt. Und ich habe so mini, mini, mini Hoffnung. Ja, vielleicht, wenn alles gut läuft, könnten wir das ja sein. Weil so ein Club wie Elversberg, die es da in der vergangenen Saison halt überragend gemacht haben, ich glaube nicht, dass sie es wiederholen können. Ne? Die hatten ein paar Aderlässe, Trainer ist weg und so. Ich glaube nicht, dass die sich da stabilisieren können. Und ich sehe auch Kiel und auch den VfL Bochum nicht so als natürlichen Aufsteiger. Und wenn du jetzt eine Saisonprognose für Schalke tabellarisch hören willst, also wenn es eine super Saison ist, dann werden wir Sechster und können vielleicht eine ganze Weile so nach oben schielen. Und wenn es eine solide Saison ist, auf die, wenn alle mal ehrlich zu sich selber sind, auch alle irgendwie so hoffen, dann ist es Platz 9 oder 10. Aber weit weg, sagen wir mal, näher dran am oberen Drittel als an den Abstiegsplätzen da unten. Dann ist, glaube ich, jeder zufrieden, weil auf dieses Nägelkauen hat da wirklich keiner mehr Bock. Und vielleicht trifft dann das ein, was wir ja schon letztes Jahr so als Saisonziel hatten. Eine solide Saison spielen, die Mannschaft sich einspielen lassen, um sich dann im nächsten Jahr punktuell zu verstärken, um vielleicht wirklich oben angreifen zu können. Dann wäre ich sehr zufrieden. Und der Rest von uns, glaube ich, auch.
Du bist gar nicht so weit entfernt, was so die Prognose angeht. Du hast gesagt, es wäre eine super Saison schon, wenn Schalke Sechster wird. Und ich kann dir ja mal sagen, was so, ja, wie die Prognosen gerade so sind. Hertha, Top-Favorit, hat die besten Wettquoten irgendwie, dass die ja wieder direkt hochgehen. Als Zweites kommt dann Hannover 96. Also die, den hast du ja auch schon gesagt, die könnten tatsächlich auch ganz oben mitspielen. Und danach Holstein Kiel und Bochum. Klar, als Absteiger bist du irgendwie immer mit oben wieder dabei. Und danach kommen dann tatsächlich Düsseldorf, Paderborn, Magdeburg, Nürnberg. Könnten auch oben mit anklopfen. Und Schalke ist hier laut der Endtabelle auf Rang 7. Wäre ja nicht verkehrt. Rang 7 würdest du, glaube ich, auch so unterschreiben. Und ChatGPT schreibt, Außenseiter mit Potenzial, Relegation erreichbar. Da weiß ich noch nicht, aber
Ah, ChatGPT, was trinkst du? Also schön wär's, ne? Also wie gesagt, so das Fünkchen Hoffnung, das, man wäre ja kein Fußballfan, wenn man das nicht hätte, ne? Weil das, wofür geht man denn da hin? Wofür fiebert man mit? Für Platz 8 jetzt vielleicht nicht unbedingt, sondern du willst ja, dass es vorangeht, ne? Und voran, haben wir gerade gesagt, geht es für uns nur in Liga 1 wegen der Einnahmen. Aber ich glaube, man tut gut dran, die Flughöhe so ein bisschen realistischer zu halten. Ne? Weißt du was? Das Gute ist, wenn wir nicht in der nächsten Folge, da reden wir ja über den RWE, aber in der Folge danach, ne, da sind wir schon ein bisschen schlauer. Dann wissen wir vielleicht eher, wo die Reise hingeht. Ne?
Absolut, da sind wir schon schlauer. Und ich meine, zumindest ich habe ja die Flughöhe nicht höher setzen können für die Saison. Dann kannst du die zumindest mal realistisch halten. Das ist ja ganz gut. Und wir haben schon gesagt, das ist ja auch ein absoluter Blick in die Glaskugel, wenn sich ein wichtiger Mann verletzt im ersten Spiel. Keine Ahnung, Timo Becker verletzt sich oder der Katic, dann sieht es ja eh wieder anders aus.
Ja, und das, also du hast völlig recht. Gegen Twente gab es gegen Ende so eine Szene, da hat der Katic so einen Ausfallschritt gemacht und blieb liegen und fasste sich an den hinteren Oberschenkel. Ich dachte, ach du Scheiße. Ne? Ja. So, da ist wohl offensichtlich aber nichts passiert. Ich habe zumindest jetzt nicht gehört, dass er da nicht hätte trainieren können oder so, aber das geht halt mega schnell. Ne? Aber liebe Nadine, also du hast die Latte für euch selber verdammt hochgehängt und sei mal sicher, ich werde das nicht vergessen. Ne? Also jetzt in den vergangenen Folgen haben wir uns immer dann gekebbelt, was deine Mathekenntnisse anbelangt. Das ist jetzt das Schnee von gestern. Jetzt ist die Aufstiegswette um eine Kiste Stauder, nehme ich mal an, wird es sein.
Nee, Stauder kann ich dem RWO-Fan nicht mitkommen, dann wird es natürlich Kulpi.
Der kriegt Kulpi, ja, okay.
Der würde Kulpi kriegen.
Ja. Ja, okay, gut. Jeder kriegt das, was er verdient, aber daran werde ich mich sehr erinnern. Also Nadine, ich bin durch mit meiner Prognose für Schalke. Ich habe aber noch eine kleine Randgeschichte, die will ich kurz loswerden. Ich war die Woche auf dem Friedhof in Gelsenkirchen auf dem Schalker Feld, also der Fanfriedhof beziehungsweise Friedhof, der ganz im Zeichen von Schalke steht, im Schatten der Arena. Weil Willi Koslowski hatte erst einen Todestag. Sagt ihr Willi Koslowski was?
Nein. Okay.
Also erstmal ist es natürlich nichts. Einen geileren Ruhrpott-Namen als Willi Koslowski kann es gar nicht geben, finde ich. Ne?
Stimmt, ja.
Das
absolut.
Besser geht nicht. War bekannt als der Schwatte wegen seiner Haarpracht und er war Mitglied der letzten Schalker Meistermannschaft 1958 und ist letztes Jahr gestorben am 11. Juli 2024. Jetzt lebt aus der 58er Meistermannschaft nur noch tatsächlich ein Spieler, nämlich Manny Kreuz, der noch nicht mal der Jüngste ist, das war nämlich Willi Koslowski. Der hat sogar ein paar Länderspiele dann später absolviert. Im Finale damals gegen den Hamburger Sportverein hat er die ersten beiden Tore vorbereitet. Also absolute Schalker Legende. Irgendwann war der mit dem S04 aber nicht mehr zufrieden und weiß, wo er dann hingewechselt ist, so in den 60er Jahren, zum RWE.
Zum geilsten Club der Welt natürlich, ja.
Ja. Ich glaube, er blieb nicht allzu lange, war dann auch schon etwas reifer und besann sich dann später so eines Besseren und kam wieder zurück zu Schalke, nicht natürlich als Spieler, sondern der trainierte die Jugend und arbeitete bis kurz vors Ende seiner Tage in der Postabteilung beim wirklich geilsten Club der Welt. nehme ich bei Schalke 04. Das ist eine herrliche Geschichte, die dachte ich, also etwas, was uns unsere Vereine dann nochmal ein bisschen mehr verbindet, wenn auch am Rande. Das wollte ich nochmal eben zum Besten geben. Ansonsten bin ich durch und ich freue mich auf unsere Folge, wo wir den RWE, den Aufstiegskandidaten von Nadine, so erkorenen Aufstiegskandidaten, genauestens unter die Lupe werden nehmen, nämlich in der nächsten Woche, richtig?
Stimmt, ja, ich bereue es jetzt schon, dass ich so offensiv gesagt habe und wir werden uns immer an meine Worte erinnern. Ja. Und ich wünschte so sehr, dass sie wahr werden. Aber ja, man weiß es nicht, aber ich lege mich fest, ich glaube dran, dass wir zumindest sehr lange, es wird sehr knapp, dass wir oben mitspielen. Also Platz 1 bis 5 sehe ich, ja, Punkt, sehe ich, Punkt. Aber deine Geschichte war ein sehr schönes Schlusswort und ja, damit beenden wir die Folge, würde ich sagen.
Ja, und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Glück auf, macht's gut.
Bis dann. Tschüss.